Everybody.
Mitten im Böhmerwald, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Bayern. Olda Wojtjech ist hier mit seinem Hund Badet unterwegs. Aber zum Spazierengehen sind die beiden nicht hergekommen. Sie sollen Spuren finden. Von Wölfen. Für den Hund ist das eine Herausforderung, denn Hunde meiden von Natur aus Wölfe. Aber Badet ist von klein an auf Wolfsgeruch trainiert. Olda ist Wildtierökologe und arbeitet für den Nationalpark Šumava.
Ist es einfach, Wölfe zu finden? Naja, das hängt davon ab, wie viele es in dem Gebiet gibt und ob wir uns an der Grenze ihres Territoriums befinden oder ob wir mittendrin sind, wo es vielleicht ein Rudel mit Welpen gibt. Wenn es in diesem Gebiet hier Wölfe gibt, kann man sie finden, weil sie ihr Revier markieren.
Diese Markierungen kann nur ein Hund finden, aber Badet ist noch jung und nicht zu erfahren. Wird er Wolfsmarkierungen aufspüren? Dass in dem Waldgebiet jenseits der Grenze zu Bayern auf einer Fläche von etwa 17.000 Hektar eine Wolfsfamilie lebt, ist sicher. Seit 5 Jahren werden die Wölfe im Nationalpark Šumava wissenschaftlich überwacht. Olda Wojtjech ist Teil dieses Beobachtungsteams. Ohne seinen Hund wäre diese Arbeit unmöglich, denn
die Wölfe mal zu Gesicht zu bekommen, das ist mir wirklich nur ein paar wenige Male gelungen. Dabei versuche ich, sie so oft wie möglich zu sehen. Das gehört zu meiner Arbeit. Wenn es dann doch mal passiert, ist es eine schöne Begegnung. Denn die Wölfe haben Respekt vor den Menschen. Aber es ist auf Augenhöhe. Sie stehen in der Nahrungskette ja auf derselben Stufe wie wir. Deshalb haben sie keine panische Angst vor uns. Aber sie zeigen sich nur, wenn sie es wirklich wollen.
Lange Zeit gab es im Böhmerwald keine Wölfe. 2015 ist aber etwas passiert, was niemand erwartet hätte, sagt Marco Heurich. Der Wissenschaftler ist für Wildtiere zuständig und arbeitet auf der anderen Seite der Grenze im Nationalpark Bayerischer Wald.
Wir haben ja Kameras für unser Luchsmonitoring im Gelände stehen und plötzlich haben wir da nicht nur Luchse auf den Kameras drauf gehabt, sondern auch einen Wolf. Und das war natürlich erstmal eine große Überraschung.
Ein Wolf, 170 Jahre nachdem die Art hier ausgerottet wurde. Marco Heurich ging vor 10 Jahren noch davon aus, dass das Tier hier nur durchzieht.
Die Wölfe wandern ja sehr weit, deswegen war es eigentlich erstmal unwahrscheinlich, dass sich der Wolf überhaupt im Nationalpark niederlässt.
Doch sie finden weitere Spuren des Tieres, auch noch Monate später.
Dann haben wir festgestellt, dass der Wolf aus der alpinen Population stammt und dass es vermutlich ein Italiener war.
Der Wolf ist also aus den italienischen Alpen in den Nationalpark Bayerischer Wald gewandert. Er wird in dem riesigen Gebiet der beiden Nationalparks in Bayern und Tschechien sesshaft. Bald darauf taucht eine Wölfin auf.
Auch von dem Weibchen haben wir Proben sammeln können. Und da haben wir festgestellt, dass es eben aus der zentraleuropäischen Population kommt und dass es vermutlich eine Polin war.
Die beiden werden ein Paar und bekommen 5 Welpen. Im Jahr 2017 ist das eine Sensation. Der erste Wolfsnachwuchs in Bayern seit 150 Jahren.
Was jetzt die Wölfe motiviert hat, hier zu bleiben, das wissen wir natürlich nicht genau, aber ihnen hat es hier gefallen. Das können wir, denke ich mal, sagen.
Das neu gegründete Rudel zieht sich auf die tschechische Seite zurück, in das Gebiet des Šumava-Nationalparks. In den darauffolgenden Jahren gibt es weiteren Nachwuchs. Ein Teil der Jungtiere wandert ab, aber es kommen auch immer wieder neue Wölfe. Neue Familien gründen sich. Die Wölfe haben ihr Kerngebiet in Tschechien, laufen aber immer mal wieder nach Bayern. Heute, gut 10 Jahre nachdem der erste Wolf entdeckt wurde, gibt es 5 Rudel und über 30 Tiere in beiden Nationalparks.
Ja, das ist natürlich schon ein ganz tolles Erlebnis, wenn eine Art wieder zurückkehrt, die es schon so lange nicht mehr in dem Ökosystem gab und die auch so eine große Rolle im Ökosystem spielt.
Marco Heurich will mehr über sie herausfinden, denn von Forschungsreisen in amerikanische Nationalparks weiß er, Wölfe haben einen positiven Einfluss auf die Natur, zum Beispiel im Yellowstone-Nationalpark.
Das hat quasi große Kaskadeneffekte im Ökosystem. Die Wölfe fressen die Hirsche haben Angst vor den Wölfen. Das führt dazu, dass sich verschiedene Baumarten wieder verjüngen. Das führt dazu, dass es beispielsweise weniger Kojoten in dem System gibt, dass es mehr Pronghorn-Antilopen auf der anderen Seite gibt und dass sich zum Beispiel auch die Grizzlybären wieder positiv entwickeln.
Im Bayerischen Wald gibt es zwar keine Grizzlies und Antilopen, aber die größte Tierart im Nationalpark, das Rotwild, hatte bis zur Rückkehr der Wölfe keinen natürlichen Feind.
Die Tiere haben Rotwildgebiete, in denen sie sich aufhalten. Es gibt landwirtschaftliche Flächen in der Umgebung, wo man dann auch möglichst Schäden vermeiden will. Was passiert, wenn der Wolf eben in dieses System zurückkommt? Wie wirkt sich das letztendlich auf die Rothirsche und auch auf die Waldverjüngung beispielsweise aus?
Wie wirken sich die Wölfe auf die Natur in den Nationalparks in Bayern und Tschechien aus? Haben sie auch hier einen wichtigen Einfluss auf das Ökosystem? Das soll ein Forschungsprojekt klären. Bayerische und tschechische Wissenschaftler arbeiten dafür eng zusammen. Dazu gehören Olda Wojtěch und sein Hund Bade. Im Nationalpark Šumava sind die beiden weiter auf der Suche nach einer Wolfsfährte. Das Ziel dabei ist, einen Wolf zu fangen und mit einem Sender auszustatten. Nur so ist es möglich, mehr über die Tiere herauszufinden.
Feiner Hund, das hast du gut gemacht. Du hast die Jungs gefunden, sie sind hier.
Bade hat eine Markierung erschnuppert. Olda Wojtěch will also eine Falle aufstellen. Ein Kollege, Wildtierökologe Jan Mokri, wird ihm dabei helfen. Jan ist ebenfalls Wissenschaftler und leitet die Arbeitsgruppe Wolfsmonitoring.
Wir versuchen es so zu machen, dass die Wölfe uns und unsere Ausrüstung nicht riechen. Und dann stehen wir unter großem Zeitdruck. Denn die Wölfe streifen nur wenige Male in dieser Gegend umher. Und wir sind alle aufgeregt, ob sich einer anlocken und fangen lässt.
Jan Mokri installiert eine Wildkamera. Mit der lässt sich der Ort, an dem die Falle im Boden versteckt wird, rund um die Uhr überwachen. Tritt der Wolf an die richtige Stelle, wird er durch die Falle an einem Bein festgehalten. Dann soll er innerhalb weniger Minuten befreit werden. Das garantieren ein Alarm direkt an der Falle und die Kamera. Jan Mokri und sein Team sind in der Zeit rund um die Uhr in Bereitschaft. Aber wie schaffen sie es, dass der Wolf auch wirklich an die richtige Stelle tappt? Olda Wojtěch hat Wolfsurin platziert, um ihn anzulocken. Dann steckt er noch Äste rund um die Falle. So gibt es für den Wolf nur einen Weg, sich ihr zu nähern. All dieser Aufwand ist nötig, damit einem Tier ein Halsbandsender umgelegt werden kann. Einige Wochen später. Wir besuchen Jan Mokri in seinem Büro an einer Außenstation des Šumava-Nationalparks mitten im Wald. Er zeigt uns Fotos von einem Wolf, der auf einer Decke liegt. Ein Tierarzt hat ihn in Narkose versetzt. Es ist der Wolf, der in die Falle getappt ist. Auch Olda Wojtěch war dabei, als das Tier befreit und untersucht wurde. Die Wissenschaftler haben ihm den Namen Erdik gegeben.
Es hat fast 3 Wochen gedauert, bis es gelungen ist, Erdik zu fangen. Zuerst haben wir speziell ausgebildete Hunde eingesetzt und die Orte ausfindig gemacht. Und dann haben wir etwa 20 Fallen aufgestellt und gewartet. Mit Erdik ist alles optimal gelaufen. Er war groß genug, dass wir ihm das Halsband anlegen konnten. Und er war auch sehr ruhig. Es hat alles ganz hervorragend geklappt mit ihm.
Nach 1 Stunde ist Erdik aus der Narkose erwacht und mit seinem neuen Halsband davongelaufen. Insgesamt sind bis jetzt 11 Wölfe in Tschechien im Nationalpark besendet worden. Ohne die Halsbandsender wäre es nicht möglich, das bayerisch-tschechische Forschungsprojekt durchzuführen. Erdik und die anderen Wölfe müssen aber nicht ein Leben lang damit rumlaufen. Nach 2 Jahren fällt das Halsband automatisch ab. Wenn Martin Gabauer in seinem Büro in Neuschönau im Nationalpark Bayerischer Wald in der Früh seinen Computer hochfährt, dann interessiert ihn vor allem...
So, schauen wir uns erst einmal die Sarah an, wo die unterwegs war.
Sarah ist eine Wölfin, die schon seit einiger Zeit einen Halsbandsender trägt. Martin Gabauer und Marco Heurich wollen herausfinden, wo jagt die Wölfin? Dass sie sich besonders für Sarah interessieren, hat einen Grund.
Ja, die war wieder im ganzen Rachelusengebiet unterwegs, die letzten 5 Tage.
Aber da ist einiges los.
Die beiden Wissenschaftler arbeiten im Nationalpark Bayerischer Wald. Bis jetzt war der Großteil der Wölfe schwerpunktmäßig in Tschechien. Aber Sada hat sich ein festes Territorium auf bayerischer Seite ausgesucht.
Sind Positionen vom Halsband, stündlich eine Position. Und da kann man natürlich auch schauen, wo war sie tagsüber, wo war sie nachts. Da hat sie sich tagsüber zurückgezogen. Aber diese Stelle, wenn wir uns anschauen, ich denke, da werden wir was finden.
Das sieht verdächtig aus, also verdächtig, dass da ein Riss stattgefunden hat und dass sie da zwei aufeinanderfolgende Nächte eben zum Fressen hingegangen ist. Und da wollen wir mal schauen, was sie da verspeist hat.
Die beiden Wissenschaftler fahren raus in den Wald und wollen sich querfeldein auf Sadas Spuren begeben. Dort, wo sie möglicherweise ein Tier erbeutet hat. Auch mitten im Wald können die Wissenschaftler auf ihren Smartphones sehen, wo sich Sada aktuell aufhält. Sie ist nach Tschechien gelaufen. Nur, wenn die Wölfe das Gebiet gewechselt haben, spüren ihnen die Forscher nach. Denn sie wollen die Tiere auf keinen Fall stören.
Da, zu dem Cluster da runter, können wir noch ein Stück zurück und genau.
Gut. Von einer Forststraße aus führt Sadas Fährte in unwegsames Gelände. Viele umgefallene Bäume und Brombeertriebe machen es schwer, sich hier fortzubewegen. Martin Gabauer schaut immer wieder auf sein Handy, um die verdächtige Position von Sada zu finden.
Ja, da schaut's.
So, sind wir schon da?
Ist ja ziemlich gut aus. Sind wir eh schon dran. Da zogen wir, sucht man den Bereich ein wenig. Einer geht links, einer geht rechts, ein wenig so im Zick-Zick-Zick-Zack.
Also schauen wir vielleicht da rüber. Ja, hier liegt's. Ich hab's gefunden.
Oh, super.
Marco Heurich hat den Riss entdeckt. Vor ihm liegt eine tote Hirschkuh.
Ja, und der Kiefer schon draußen.
Ja, ja.
Das ist ein merkmissbarer Markiz. Ich würde sagen, nehmen wir es erst einmal auf, gleich, bevor wir irgendwas was anderes machen.
Martin Gabauer gibt Informationen über den Riss in eine spezielle App auf seinem Handy ein.
Riss eines Alttiers.
Genau. Riss, Verursacher Wolf. Ein Clustercheck, jawohl.
Die Wölfe haben quasi hier auch den Bauchraum geöffnet. Den Pansen, den haben sie rausgezogen. Der liegt da hinten. Den mögen sie nicht so. Haben schon große Teile von dem Fleisch genutzt. Und wir sehen hier hinten den Oberschenkelbereich, die Keule. Aber auch der eine Lauf fehlt, der eine Vorderlauf. Der wird vielleicht auch noch irgendwo in der Umgebung liegen. Den haben sie sich wahrscheinlich, hat sich ein Wolf halt geschnappt und hat den irgendwo weiter drin gefressen.
Der Riss war vor 4 Tagen, die waren 2 Nächte hier, sind jetzt erstmal woanders unterwegs, Grenzen sichern, woanders schauen, ob sie was ergibt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die auch wieder zurückkommen noch, ist doch relativ hoch, dass das noch fertig genutzt wird.
Sada war ziemlich sicher nicht alleine hier. Rotwild ist wehrhaft. Es ist einem Wolf nicht schutzlos ausgeliefert. Wölfe jagen oft im Team. Ob Sarah gemeinsam mit einem anderen Wolf unterwegs war, könnten die Wissenschaftler über genetische Spuren herausfinden. Martin Gabauer holt dafür ein Testkit aus seinem Rucksack. Mit einem langen Wattestäbchen, ähnlich wie bei einem Corona-Test, nimmt er einen Abstrich an der Keule der toten Hirschkuh.
Hinten von der Fraßstelle.
Ja.
In dem Bereich, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sonst nichts dran war, relativ hoch. Die werden später dann an ein Labor geschickt, dass das ausgewertet wird. Und da kann man dann im besten Fall, wenn die Probe entsprechend gut ist, das Individuum rausbekommen, das da dran gefressen hat.
Die Wissenschaftler haben eine Vermutung. Möglicherweise jagen die Wölfe im Bayerischen Wald vor allem Rotwild. In anderen Gegenden Deutschlands sind es vor allem Rehe. Wer fachfremd ist, tut sich oft schwer, die beiden Arten auseinanderzuhalten. Rothirsche sind die größten heimischen Wildtiere bei uns und kommen nur in bestimmten Gebieten in Bayern vor. Sie sind deutlich größer als Rehwild. Leicht zu unterscheiden sind die männlichen Tiere aber auch am Geweih. Der Rothirsch trägt ein mächtiges, verzweigtes Geweih. Das vom Rehbock ist viel kleiner und schlichter. Etwa 700 Stück Rotwild gibt es allein im Nationalpark Bayerischer Wald. Es ist die größte Tierart hier und lebt in größeren Gruppen. Die Pflanzenfresser wandern vor allem im Herbst auch in die Wälder außerhalb des Nationalparks.
Weil das Rotwild halt bislang auch keine natürlichen Feinde gehabt hat, müssen wir als Nationalparkverwaltung natürlich auch die Tiere managen. Das heißt auch bejagen, dass diese Bestände nicht zu stark ansteigen, weil wir natürlich Rücksicht auch auf unsere Nachbarn nehmen müssen und da Schäden an landwirtschaftlichen Flächen und der Waldverjüngung oder auch Schälschäden an den Bäumen vermeiden wollen.
Das ist ein Dilemma für die Nationalparkverwaltung. In dem Schutzgebiet sollte die Natur sich weitgehend selbst überlassen werden und der Mensch nicht eingreifen. Beim Rotwild ist das aber in hohem Maße der Fall. Wir schauen in einen benachbarten Wald außerhalb des Nationalparks in der Nähe von Freyung. Anders als im Park soll der Wald hier auch wirtschaftlichen Nutzen bringen. Linda Madl hat hier die Verantwortung. Heute ist sie mit Revierleiter Felix Herrmann unterwegs, um zu kontrollieren, wie es um den jungen Wald steht.
Tonne passt, kein Verbiss drauf.
Die Förster müssen dafür sorgen, dass hier im Staatsforst Holz geerntet werden kann. Aber gleichzeitig auch, dass genug junger Wald nachwächst. Der muss vielfältiger sein und nicht nur aus Fichten bestehen, erklärt Linda Madl.
Die kleinen Bäumchen, die mir jetzt überall da stehen sehen, ist das, was wir der Nachwelt und der nächsten Generation übergeben können und dann hoffentlich halt einen stabilen Mischbestand haben, der dem Klimawandel ein bisschen was entgegenzusetzen hat, der einfach mit den Klimaveränderungen auch gut klarkommt.
Das Ziel, mindestens 4 Baumarten wie Bergahorn. Ein paar Schritte weiter stoßen sie auf eine ganze Reihe von jungen Bergahornbäumchen. Die werden gern angefressen. Verbissen nennt Förster Felix Herrmann das.
Gerade der Bergahorn, es ist mehr Verbissdruck drauf wie bei der Tanne. Und da gehen sie wirklich verstärkt drauf. Deswegen freut mich sowas extrem, wenn man sowas da noch mal hat.
Dass die Bergahorne hier so gut wachsen, ist keine Selbstverständlichkeit.
In dem Bereich vom Forstbetrieb ist Rotwild eher so saisonal da. Also die haben im Sommer in die Hochlagen, im Nationalpark Bayerischer Wald und Nationalpark Sumerwa und zieht dann, wenn der Schnee kommt, wieder vor die Hochlagen runter, jetzt um die Zeit, wenn die Brunft vorbei ist, und dann stellt sie das hier herunten in die tieferen Lagen ein. Und dann müssen wir halt mehr schauen, dass wir gerade sichere Ahornverjüngungen, Douglasienkulturen, unsere Tannen, dass wir die dann halt wirklich dadurch schützen, dass wir da jagdlich dann aktiv werden.
Doch auch obwohl Reh und Rotwild hier bejagt werden, können nennenswerte Schäden nicht komplett vermieden werden. Gerade Bäume, die weniger häufig vorkommen, mag das Rotwild. Die Förster haben jetzt eine Fläche erreicht, auf der rund 500 Douglasien aufwendig gepflanzt wurden. Die Douglasien sind zwar schon übermannshoch, sehen aber verkrüppelt aus.
Hier sieht man schon, dass die Douglasie für die Hirsche einfach interessant ist, auch zum Fegen.
Fegen bedeutet, sie scheuern mit ihrem Geweih an der Rinde. Außerdem schlagen die Hirsche damit auf die Bäume und sie knabbern an Rinde und jungen Trieben. Genau das muss hier bei den neu gepflanzten Douglasien passiert sein.
Das wird kein Baum mehr, das ist vorbei. Wir haben heute wirklich nicht schlecht investiert. Der Stecken kostet 1,50 Euro. Da haben teilweise 3 rumpflanzt worden als Fegeschutz, als Schlagschutz. Die Pflanze selber kostet wahrscheinlich 3-4 Euro. Und das Pflanzen selber kostet 5 Euro durch die Waldarbeiter. Und das ist halt eine enorme Investition. Und dann ist halt sowas echt bitter, tut einem im Herzen weh. Und deswegen müssen wir jagen.
Doch Rotwild zu jagen ist nicht einfach. Der Forstbetrieb Neureichenau setzt da auf 2 Methoden. Zum einen sogenannte Drückjagden. Da sind an einem Tag etwa 30 Jäger im Wald an festen Stationen positioniert. Das Ziel ist, effizient Rotwild zu schießen, um die Tiere dann über längere Zeit in Ruhe zu lassen. Felix Herrmann geht aber auch immer mal wieder auf Einzeljagd, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abschusszahlen zu erfüllen. Er klettert dafür auf einen Hochsitz direkt vor einer Lichtung. Eine Äsungsfläche, wie der Förster sagt. Das heißt, das Rotwild kommt hier gern in der Dämmerung her, um auf der Wiese zu fressen. Ob die Tiere sich heute hier zeigen, ist ungewiss. Diese Form der Jagd ist sehr zeitaufwendig. Sollte sich herausstellen, dass Wölfe wirklich gezielt Rotwild jagen, müsste der Mensch weniger eingreifen und Rotwild schießen. Revierleiter Felix Herrmann.
Einen direkten Einfluss vom Wolf spüren wir hier bei uns noch nicht. Zumindest bei mir in meinem Verantwortungsbereich. Wenn der Wolf ein Stück Rotwild reißt, dann ist das für mich, für uns, denke ich mir, kein Problem.
Zurück im Nationalpark. Marco Heurich und Martin Garbauer suchen nach weiteren Spuren von Wölfin Sada rund um den Ort, wo sie den Riss, die tote Hirschkuh, gefunden haben.
Das ist eine ordentliche Portion, kriegt man eine gute Haaranalyse.
Ja. Mit der Portion meint Marco Heurich einen Haufen Kot, der so aussieht wie ein großer Hundehaufen. Kann der wirklich von einem Wolf stammen?
Man sieht es, dass es der Wolf ist, weil es wesentlich größer ist als Losung, die man sonst findet.
Losung ist Jägersprache und bedeutet Kothaufen. Für die Forscher sind die wichtiges Probenmaterial.
Und zum einen kann man herausfinden, um welches Tier es sich handelt, also jetzt welcher Wolf das war. und wir können herausfinden, was dieser Wolf gefressen hat.
Die Forscher packen das Häufchen ein und erreichen nach einem kurzen Marsch durch unwegsames Gelände ihr Auto.
Ich meine, das ist natürlich sehr spannend, ne? Weil wenn man jetzt sieht, dass wir hier auf der Straße sind und letztendlich von den Wölfen gar nichts mitbekommt, weil auch die Besuchenden im Nationalpark sehen die Wölfe nicht. Und die Wölfe verhalten sich sehr heimlich, aber dann trotzdem 100 Meter, 200 Meter neben dem Wanderweg kann es durchaus vorkommen, dass man einen Riss findet.
Martin Gabauer verstaut die Tüte mit dem Kothaufen in einem Kühlbehälter.
Ja, ein bisschen was kann man schon riechen. So ganz dicht schließen die Tüten jetzt natürlich nicht ab. Und jetzt schauen wir, dass wir zügig zurückkommen zur Station und dass wir die Probe dann einfrieren.
Im Rahmen des Forschungsprojekts sind mittlerweile an die 360 Häufchen analysiert worden. Gut zwei Jahre, nachdem es gestartet ist, gibt es erste Ergebnisse. Marco Heurich will sie heute mit den beiden Nationalparkdirektoren Ursula Schuster und Pavel Hubini besprechen. Die Analyse der Kotproben hat ergeben,
die jagen auch Wildschweine, allerdings spielen die eine geringere Rolle. Der Schwerpunkt ist tatsächlich das Rotwild. Da haben wir über 80% aller Losungen enthalten auch Rotwild. Und an zweiter Stelle kam dann, das sind jetzt eher Daten jetzt auch von der bayerischen Seite, von drei Tieren, die wir verfolgt haben, kamen tatsächlich die Biber.
Ein Ergebnis, das die Direktoren mit einem leichten Schmunzeln aufnehmen. Biber haben sich in den letzten Jahren so stark vermehrt, dass sie teils gefangen und in andere Länder umgesiedelt werden müssen oder auch einzelne Tiere zum Abschuss freigegeben werden. Dass sie hier im Nationalpark einen natürlichen Feind haben, ist für Nationalparkdirektorin Ursula Schuster also eine gute Nachricht.
Dass manche Rudel sich auch auf Biber spezialisieren, das finde ich schon ganz erstaunlich.
Ein Ergebnis der Forschung ist auch, das Rotwild verhält sich anders, seit die Wölfe wieder da sind, erklärt Marco Heurich.
Sie werden vorsichtiger, sie nutzen euer Habitat anders. Das heißt, sie gehen eher auf die Offenflächen. Da können sie die Feinde, also die Wölfe, eher vermeiden, weil sie da eine weite Sicht haben. Und wenn sich ein Wolf nähert, sehen sie das und können entsprechend reagieren.
Dass es durch die Wölfe möglich wird, die Jagd auf Rotwild im Nationalpark zu reduzieren und diese Aufgabe mehr den Wölfen zu überlassen, begrüßt Pavel Hubini. Er ist Direktor des Schumava-Nationalparks.
Mit den Wölfen ist es ähnlich wie mit den Borkenkäfern. Beide sind Arten, mit denen die Menschen so ihre Probleme haben. Aber sie haben in den letzten Jahren Erstaunliches geleistet. Und das in einem so großen Gebiet wie den beiden Nationalparks. Sie haben es geschafft, das Ökosystem in eine echte Wildnis umzugestalten. So etwas gibt es sonst nirgendwo. Und wir können live dabei sein.
Ob durch die Wölfe vielleicht auch der Wald besser und vielfältiger nachwächst, dazu soll es in einigen Monaten Ergebnisse geben. Schon jetzt aber wirft die Forschung in Deutschlands ältesten Nationalpark ein anderes Licht auf den Wolf. Er übernimmt wichtige Funktionen. Seine Rückkehr ist für den Nationalpark ein Gewinn. So kann hier noch mehr Natur, Natur sein.